SR Info. Bilanz am Abend.
Die Planungen der neuen Machthaber in Syrien werden etwas konkreter. Darauf schauen wir gleich. Außerdem geht es heute Abend um den Besuch von Olaf Scholz bei der Ford-Betriebsversammlung in Köln und um die Forschung zu Energiesystemen im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
Nach dem Chaos und der Verwirrung infolge des Sturzes vom Machthaber Bashar al-Assad haben in Syriens Hauptstadt Damaskus heute Banken und Geschäfte wieder geöffnet. Ein wenig Normalität also. Aber die bedeutet nicht, dass nun Ruhe und Frieden herrschen. Im Norden Syriens kämpfen von der Türkei unterstützte Milizen gegen Kurden. Zudem hat Israel, laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London, mehr als 100 Luftangriffe auf Ziele in Syrien geflogen. Unter anderem zielt man da wohl auf Chemiewaffenlager. Und die neuen Machthaber in Syrien, die haben nun begonnen, einige Fragen für eine Übergangsphase zu regeln. Moritz Behrendt.
Knapp 3 Monate soll die Übergangsphase in Syrien andauern. Das teilte der zum Regierungschef der Übergangsregierung ernannte Mohammed al-Bashir in einem kurzen Statement in Damaskus mit. Er deutete an, dass in dieser Zeit Vertreter der sogenannten Heilsregierung in Idlib eine wichtige Rolle einnehmen werden. Die islamistische Allianz Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS, hatte in ihrem Machtbereich in Idlib Ministerien und weitere regierungsähnliche Institutionen aufgebaut. Die sollen nun, so al-Bashir, mit den Ministerien des gestürzten Regimes zusammengeführt werden. Was nach dem 1. März auf die Übergangsphase folgen soll, teilte al-Bashir nicht mit. Arabische Medien berichten zudem über weitere Pläne der neuen Machthaber. So sollen die Geheimdienste des Assad-Regimes aufgelöst und die Terrorismusgesetze aufgehoben werden, vermeldet Al Jazeera. Außerdem heißt es, HTS-Anführer Abu Muhammad al-Julani habe angeordnet, dass sich die Kämpfer seiner Miliz aus den Städten Syriens zurückziehen. Sie sollen ersetzt werden durch Polizeieinheiten und Sicherheitskräfte, die der HTS nahestehen. Während in der Hauptstadt Damaskus auch heute wieder tausende Menschen den Fall des Assad-Regimes auf den Straßen feierten, kommt es in anderen Landesteilen weiter zu Gefechten. Rund um die Stadt Manbij, östlich von Aleppo, bekämpfen sich von der Türkei unterstützte bewaffnete Gruppen und kurdische Milizen. Seit der Eroberung von Aleppo durch die Aufständischen Anfang des Monats sind tausende Kurden in die von den kurdischen Milizen kontrollierten Gebiete im Nordosten des Landes geflohen.
Es ist also keine Ruhe eingekehrt in Syrien, aber die Chance auf einen Neuanfang ist natürlich da. Die Hürden sind allerdings nicht gerade niedrig. In Genf hat sich der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für Syrien ganz ähnlich geäußert. Katrin Hondl berichtet.
Syrien ist an einem Scheideweg mit großen Chancen und großen Risiken, sagt der UN-Sonderbeauftragte Geir Pedersen.
Syria is now at a crossroad with great opportunities, but also with grave risks.
Das Land werde derzeit von einem Flickenteppich bewaffneter Gruppen kontrolliert, so Pedersen. Nun sei entscheidend, dass es nicht zu Konflikten zwischen diesen Gruppen komme. Von der führenden HTS-Miliz forderte der UN-Syrien-Beauftragte, ihre positiven Botschaften der Einheit in Taten umzusetzen und die gesamte Bevölkerung am Übergangsprozess zu beteiligen, insbesondere die Minderheiten. Aber auch von außen brauche Syrien jetzt Unterstützung, so Pedersen. Es dürfe keine Aktionen geben, die die Möglichkeit des Wandels zerstörten. Die jüngsten israelischen Militärangriffe auf syrisches Territorium nannte er eine sehr beunruhigende Entwicklung.
A very troubling development. Wir
sehen weiterhin israelische Bewegungen und Bombardierungen. Das muss aufhören. Das ist extrem wichtig. Als UN-Sondergesandter hatte der norwegische Diplomat Pedersen in den vergangenen Jahren immer wieder nach einer politischen Lösung für Syrien gesucht. Vergeblich. Mehrere Gesprächsrunden in Genf mit Vertretern des Assad-Regimes und der Opposition verliefen ergebnislos. Nach dem Sturz Assads sieht Pedersen nun Anlass zur Hoffnung. Wenn wir die syrischen Parteien vereinen und die unterschiedlichen Gemeinschaften zusammenbringen, dann könnte dies der echte Beginn von etwas Neuem für Syrien sein. Und ich denke, dann würden wir auch eine vereinte internationale Gemeinschaft sehen, die den syrischen Übergang unterstützt. Dann könnten wir anfangen, über die Aufhebung von Sanktionen nachzudenken, die humanitäre Hilfe verstärken, den wirtschaftlichen Wiederaufbau starten und die Rückkehr syrischer Flüchtlinge erleben.
Start economic recovery. We could see the return of Syrian refugees.
Die Vereinten Nationen, so versprach Pedersen in Genf, würden alles in ihrer Macht Stehende tun, um dabei zu helfen.
Es war heute das erste Mal, dass ein amtierender Regierungschef Israels als Angeklagter in einem Strafprozess den Zeugenstand betreten hat. Eine Premiere, die zu verhindern, Benjamin Netanyahu in den vergangenen Jahren einiges versucht hat. Nun war es dennoch soweit. In dem Verfahren geht es nicht um all das, was seit dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs im Zusammenhang mit Netanyahu und seiner Gaza-Politik diskutiert wird. Im Zeugenstand war Netanyahu heute wegen älterer Korruptionsvorwürfe in drei verschiedenen Fällen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Vor dem Tel Aviver Gerichtsgebäude stehen sich die zwei Lager gegenüber und schreien sich an, wie um zu zeigen, wie gespalten Israel ist, auch wenn es um diesen Prozess geht. Auf der Seite der entschiedenen Netanyahu-Gegner stehen auch Angehörige der immer noch verschleppten Geiseln. Efrat Matschikawa hat ein Bild ihres Onkels Gadi Moses dabei, der einen deutschen Pass hat und vor einem Dreivierteljahr in Gaza 80 geworden ist. Sie ist hier, um an Benjamin Netanyahus Verantwortung zu erinnern.
We are here today to remind.
Wir sind heute hier, um unseren Premierminister daran zu erinnern, dass die Hauptanklage die der fehlenden Verantwortung für die Bürger ist. Es ist unglaublich, dass er über so viel anderes redet, aber nicht auf die wichtigste Anklage fokussiert ist, dass er die Geiseln zurückbringt. Auf der anderen Seite steht Mazal Gabay aus Bat Yam. Sie glaubt, Benjamin Netanyahu wolle nur das Beste für sein Land. Fragt man sie, ob sie es richtig findet, dass er heute vor Gericht aussagen muss, kommt die Antwort sofort.
Lo, mamash lo.
Nein, überhaupt nicht. Sie wollen die rechte Regierung stürzen. Punkt. Sie haben sich dazu zu einer Verschwörung zusammengeschlossen. Die Richter, die Gerichte, die Opposition, der Inlandsgeheimdienst, alle wollen ihn stürzen. Sie wollen keine rechte Regierung. Sie wollen nicht nur Netanyahu nicht, sie wollen uns, die Rechten, nicht. Aber wir haben eine Mehrheit von 64 Stimmen im Parlament. Drinnen vor den Richtern geht es um Amtsmissbrauch und Korruption. Die Staatsanwaltschaft sieht Beweise dafür, dass Benjamin Netanyahu versucht hat, im Austausch gegen Gefälligkeiten Medienberichterstattung über ihn zu beeinflussen. Außerdem soll er Geschenke angenommen haben, große Mengen an Champagner und Zigarren etwa. Netanyahu hat die Anklagepunkte heute als absurd bezeichnet. Ein paar seiner Anhänger sind da, um den vielen Medienvertretern diese Erzählung zu vermitteln. Dass der Premierminister eines Landes im Krieg vor Gericht muss, ist ein Skandal. Und dahinter steckt eine Verschwörung, sagt Nissim Vaturi, ein Abgeordneter aus Netanyahus Likud-Partei. Wir zerstören gerade die Kräfte des Bösen. Und hier in Israel beschäftigen wir uns mit diesem Quatsch. Eine linke, anarchistische Minderheit in Israel versucht, den Premierminister durch ein Gerichtsverfahren zu stürzen, da sie es nicht geschafft hat, ihn bei den Wahlen zu stürzen. Aber das israelische Volk unterstützt ihn weiterhin und er ist der Stärkste, den wir haben. Auch mehrere Minister sind gekommen, um Netanyahu demonstrativ zur Seite zu stehen. Unter anderem Miri Regev, Transportministerin und bekannt für eher schrille Töne. Netanyahu führt das Land sehr gut und er ist hier gemäß dem Gesetz, aber das Land ist in einem Krieg geführt vom Premierminister und dass das Gericht ihn zwingt, hier zu erscheinen, ist eine Schande. Drinnen im stickigen Gerichtssaal läuft der erste Tag der Aussage des Angeklagten aus dessen Sicht gut. Benjamin Netanyahu beantwortet die Fragen seiner Anwälte. Da ist viel Zeit darzustellen, wie viel er für Israel getan hat, dass er hart arbeitet und keine Zeit hat für Zigarren und Champagner. Manch ein Beobachter hat Zweifel, ob Netanyahu später ins Kreuzverhör mit der Staatsanwaltschaft geht. Möglicherweise finden seine Anwälte neue Wege, um den Prozess hinauszuzögern, wie schon seit Jahren.
Jan-Christoph Kitzler hat berichtet. Keinen Politiker und auch keine andere Einzelperson hat das Nobelkomitee in diesem Jahr auserkoren für den Friedensnobelpreis. Stattdessen eine Organisation, die sich scheinbar erstmal mit einem Thema aus der Vergangenheit beschäftigt, das aber in diesen Tagen viele Menschen wieder beschäftigt, dem Tod durch Atombomben. Nihon Hidankyo ist eine Graswurzelbewegung von Überlebenden der Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Oktober war die Auszeichnung bekannt gegeben worden. Heute war die Verleihungszeremonie. Julia Weschenbach.
Warum sich Hiromi Tanaka seit Jahrzehnten so leidenschaftlich gegen Atomwaffen engagiert, wird in seiner Nobelrede in Oslo deutlich. Als 13-Jähriger hat er die Atomkatastrophe von Nagasaki überlebt.
Bakugeki ikki no bakuon ga
Ich hörte plötzlich eine Explosion und kurz darauf wurde mein Körper von gleißendem Licht umhüllt. Ich erschrak und rannte die Treppe hinunter. Ich hielt mir Augen und Ohren zu. Unmittelbar nachdem ich unten angekommen war, durchfuhr mich eine starke Schockwelle. Ich erinnere mich nicht, was dann geschah. Der Japaner lebt damals 3 Kilometer vom Zentrum des Einschlags entfernt. Als er Tage später mit seiner Mutter Nagasaki besucht, ist er geschockt von dem Bild, das sich ihm bietet. Ruinen und verkohlte Leichen, schwer verletzte Menschen, die keine Hilfe bekommen. 5 seiner Verwandten sterben bei der Katastrophe. Heute ist Terumi Tanaka einer der Vorsitzenden der Organisation Nihon Hidankyo. Gegründet von Überlebenden der Atomwaffenabwürfe über Nagasaki und Hiroshima. An sie gerichtet, sagt Jürgen Wadne-Friednes vom Osloer Nobelkomitee:
You give us hope.
Ihr schenkt uns Hoffnung. Eure Geschichten, eure Lehren und Warnungen vor Atomwaffen haben uns geholfen, eine breite Opposition gegen diese Waffen in der Welt zu fördern und zu festigen.
To these weapons around the world.
Das nukleare Tabu sei auch Nihon Hidankyo zu verdanken, so Jürgen Wadne-Friednes weiter. Die Organisation hatte sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für die Folgen des Einsatzes von Atomwaffen zu schärfen. Mit Zeugenberichten, Resolutionen, öffentlichen Appellen und der Teilnahme an UN- und Friedenskonferenzen. Terumi Tanaka nutzte seine Nobelrede auch, um diesen Auftrag weiterzugeben. In 10 Jahren wird es nur noch wenige Menschen geben, die als Überlebende aus erster Hand Zeugnis ablegen können. Wir hoffen, dass die nächste Generation unsere Arbeit weiterführen wird. Gerade angesichts der angespannten Weltlage dürften die Erfahrungen der Atomwaffenüberlebenden nicht in Vergessenheit geraten, betonte der 92 Jahre alte Japaner. Trotz seines hohen Alters ist er nach Oslo gereist, um vor der Welt zu sprechen. Stellen Sie sich vor, dass es 4000 nukleare Sprengköpfe gibt, die sofort abgefeuert werden können und dass der unmittelbare Schaden hunderte oder sogar tausende Male größer sein könnte als das, was in Hiroshima und Nagasaki passiert ist. Sie selbst können jederzeit zu Opfern oder Tätern werden. Deshalb müssen Atomwaffen vernichtet werden. Seine Rede beendete Terumi Tanaka mit einem flammenden Appell. Möge die Menschheit sich nicht mit Atomwaffen zerstören. Lassen Sie uns gemeinsam für eine humane Weltgemeinschaft ohne Atomwaffen und ohne Krieg kämpfen.
Julia Weschenbach hat von der Verleihung des Friedensnobelpreises berichtet. Nobelpreisträger, und zwar gleich 77 an der Zahl, haben sich mit Blick auf die USA zu Wort gemeldet. In einem offenen Brief haben sie sich gegen die Nominierung des Impfgegners Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister in der künftigen Trump-Regierung ausgesprochen. Nina Barth.
Die Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger halten Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister für eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung. Wir fordern sie nachdrücklich auf, gegen die Bestätigung seiner Ernennung zum Minister zu stimmen, schreiben die Preisträger aus den Bereichen Medizin, Chemie, Physik und Wissenschaft an den US-Senat. Die Wissenschaftler listen mehrere Gründe auf, warum sie Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister ablehnen. Zusätzlich zu seiner fehlenden Qualifikation sei Robert F. Kennedy Jr. Gegner vieler die Gesundheit schützender und lebensrettender Impfungen gewesen, habe Verschwörungstheorien verbreitet und sei ein Kritiker der ihm künftig unterstellten Behörden wie der US-Arzneimittelbehörde. Angesichts dessen würde die Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. die öffentliche Gesundheit gefährden und Amerikas globale Führungsrolle in den Gesundheitswissenschaften untergraben, schreiben die Wissenschaftler. Robert F. Kennedy Jr. war im Präsidentschaftswahlkampf als unabhängiger Kandidat angetreten, nach seinem Rückzug aber ins Trump-Lager gewechselt. Das hatte er davon abhängig gemacht, ob er bei einem Wahlsieg Trumps einen Ministerposten bekommen würde. Kennedy ist der Neffe des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy und der Sohn des 5 Jahre später ermordeten Senators Robert F. Kennedy. Der Senat muss die Nominierung billigen, bevor Robert F. Kennedy Jr. tatsächlich sein Amt antreten kann.
Nina Barth hat berichtet hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Olaf Scholz war heute bei einer Betriebsversammlung bei Ford in Köln. Darüber berichten wir gleich unter anderem noch. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen mit Frederik Klaus.
Erwachsene in Deutschland haben eine höhere Kompetenz beim Lesen, bei Mathematik und beim Problemlösen als der Durchschnitt in anderen Industriestaaten. Das geht aus einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hervor. Allerdings sei in Deutschland der Anteil der Erwachsenen mit sehr schwachen Leseleistungen weiter gestiegen. Bei den mathematischen Fähigkeiten schneiden deutsche Erwachsene etwas besser ab als bei der Lesekompetenz. Die meisten Saarländer müssen im kommenden Jahr für die Müllabfuhr tiefer in die Tasche greifen. Die Bürgermeister der im Entsorgungsverband Saar vertretenen Kommunen haben die Gebührenerhöhung heute offiziell beschlossen. Damit wird die Abfuhr des Hausmülls durch den EVS ab dem 1. Januar erstmals seit 13 Jahren wieder teurer. Und zwar im Schnitt um 4 Euro pro 120 Liter Tonne. Begründet wird das mit gestiegenen CO2-Preisen und höheren Stromkosten. Die traditionsreiche Bliesgauer Molkerei ist insolvent. Insolvenzverwalterin Thom bestätigte dem SR, dass die Molkerei in Ommersheim seit September unter ihrer Verwaltung steht. Grund seien offene Steuerzahlungen in Höhe von rund 80.000 Euro. Der Betrieb mit 10 Mitarbeitern laufe weiter. Thom ist nun auf der Suche nach einem Interessenten, der entweder die Molkerei kauft oder Anteile daran. Bereits morgen solle ein Treffen stattfinden. Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn gibt es ab Sonntag auch Neuerungen im Saarland. Wie das Unternehmen mitteilte, erhält zum Beispiel Saarbrücken eine zweite tägliche umstiegsfreie Verbindung nach Berlin. Zum Fahrplanwechsel erhöht die Bahn die Preise für Flex-Tickets um knapp 6%. Spar- und Supersparpreise sowie die Preise für die Bahncard 25 und 50 bleiben dagegen stabil.
SR Info.
Festsitzende Schiffer, gestrandete Touristen und hohe Kosten für Unternehmen. Der Unfall an der Schleuse Müden in der Mosel hat immense Auswirkungen auf die Region. Und, wie wir gestern ja schon berichtet haben, wird das alles Unternehmen auch im Saarland monatelang beschäftigen. Am Sonntagmittag war ein Güterschiff beim Einfahren in diese Moselschleuse nahezu ungebremst gegen das Tor gefahren. Die Mosel ist seitdem gesperrt und es sitzen etwa 70 Schiffe auf Mosel und Saar fest. Unser Reporter Johannes Baumert zur Frage, was mit diesen Schiffen jetzt passieren soll.
Also das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt will jetzt in einer Sitzung klären, wie es mit den Schiffen weitergeht. Da geht es dann zum Beispiel auch darum, den Schiffen Liegeplätze zu geben und zu schauen, wo sie ihre Fracht entladen können. Allerdings gibt es auch noch ein bisschen Hoffnung auf der Mosel, denn man tue alles, um die Schiffe schnellstmöglich aus dieser Sackgasse rauszubekommen, sagte der Amtsleiter. Da werde auch überlegt, ob die Schiffe irgendwie die Schleuse doch überwinden können. Aber wie genau das funktionieren soll, hat er noch nicht gesagt. Im Laufe der Woche soll es da neue Erkenntnisse geben.
Und konkret ist in den nächsten Tagen Folgendes geplant.
Jetzt müssen zuerst die beschädigten Schleusentore ausgehoben werden. Das soll vermutlich am Donnerstag passieren. Das ist aber auch nicht so einfach, weil die jeweils etwa 50 Tonnen wiegen. Und dann muss geschaut werden, wie hoch der Schaden tatsächlich ist. Also ob es beispielsweise auch an dem Schleusenbau noch weitere Schäden gibt. Bis Ende März soll die Schleuse dann wieder funktionieren, jedenfalls sofern alles nach Plan läuft.
Ja, und wenn die Schiffe nicht aus der Mosel rauskommen, dann fallen ja erhebliche Kosten an, die dann irgendjemand tragen müsste.
Das ist eine der Fragen, die in diesem Fall bisher noch nicht geklärt sind. Das wissen wir einfach im Moment noch nicht. Es ist aber jetzt schon klar, dass dadurch ein gigantischer Schaden entstanden ist. Gerade im Saarland gibt es beispielsweise große Stahlwerke. Auch der Schmiermittelhersteller Liquimolli hat dort ein Werk. Dort spricht man von zusätzlichen Kosten von etwa 1 Million Euro. Über die Mosel werden jedes Jahr über 8 Millionen Tonnen Güter gefahren. Das ist jetzt so also erstmal nicht mehr möglich.
Und was die Unglücksursache angeht, gibt es heute folgende Erkenntnisse.
Bisher ist die Ursache noch nicht ganz geklärt. Die Polizei sagt, dass sie von einem technischen Defekt an dem Schiff ausgehen. Das habe jedenfalls der Schiffsführer so gesagt. Jetzt müssten aber erstmal noch Daten ausgewertet werden. Das könne noch etwas dauern.
Berichtet Johannes Baumert nach dem Schiffsunfall auf der Mosel, der die Schifffahrt dort wohl für Monate lahmlegen dürfte. Wenn es um Ford, um wichtige strategische Entscheidungen des Konzerns zur Modellpalette oder den Umgang des Unternehmens mit Mitarbeitern geht, dann haben viele Menschen hier im Saarland dazu eine ziemlich klare Meinung. Angesichts der für das nächste Jahr geplanten Schließung der Autoproduktion in Saarlouis und des damit verbundenen Abbaus tausender Arbeitsplätze. In Köln wollte Ford dagegen in die Zukunft starten. Nicht mehr wie jahrzehntelang mit dem Kleinwagen Fiesta, sondern mit E-Autos ganz anderer Größe. Bislang klappt das offenkundig nicht. Europaweit sollen rund 4000 Stellen gestrichen werden. Am stärksten betroffen ist eben das Kölner Werk. Heute hat es eine Betriebsversammlung gegeben und die Arbeitnehmerseite hatte niemand geringeren als den Bundeskanzler dazu eingeladen. Jens Gleisberg berichtet.
In den Werkshallen bei Ford hatten sich viele deutliche Worte des Kanzlers erhofft und zwei kritische Worte gegenüber der Geschäftsleitung. Denn das Unternehmen will 2900 Stellen streichen. Das ist jede vierte Stelle am Kölner Standort. Tausende waren bei der Betriebsversammlung dabei, auf der auch Olaf Scholz gesprochen hat. Gemischte Stimmung bei den Arbeitnehmern danach.
Ich fand es sehr gut, auch gegenüber überhaupt der ganzen Welt und Europa natürlich. Ich hoffe, dass sich auch die Ford-Werke und unsere Geschäftsführung komplett in Amerika und natürlich auch hier in Europa endlich mal die Gedanken machen, dass hier in Köln auch es weiterläuft.
Weiß ich nicht. Kann ich so gar nicht sagen. Ich glaube, also gerade nicht. Es geistert aber auch immer noch die ganzen Infos von den letzten Wochen immer noch durch den Kopf, der Stellenabbau, auch wenn die Produktion nicht direkt betroffen ist.
Bei der Betriebsversammlung waren keine Medienvertreter zugelassen. Im Anschluss gab es nur ein kurzes Statement des Kanzlers.
Insofern brauchen wir eine Verkaufsförderung, die funktioniert europaweit, oder aber die Genehmigung von Europa, dass wir Produktion von Elektrofahrzeugen zur Verkaufsförderung in Deutschland anregen dürfen.
Die Politik hat ihren Teil dazu beigetragen, dass Automobilbauer wie Ford in der Krise sind. Denn das Unternehmen hatte komplett auf Elektromodelle gesetzt, rechnete dauerhaft mit einer Kaufprämie für Elektroautos und mit dem schnellen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Beides ist nicht eingetreten. Dazu die allgemeine Wirtschaftskrise. Die Käufer sind zurückhaltend und die teuren und großen Elektroautos made in Cologne stehen unverkauft auf dem Werksgelände. Die Folge: Ford will Kosten sparen und streicht tausende Arbeitsplätze. Dagegen will der Betriebsratschef Benjamin Gruschka ankämpfen. Er hatte sich vom Besuch des Kanzlers auch mehr versprochen.
Ja, er hat heute hier vorgeschlagen, auch eine europäische Förderprämie zu machen. Das dauert natürlich länger. Das kann nicht unser Ziel sein. Wir brauchen hier für den Kölner Standort kurzfristige Lösungen.
Der Kampf um die Arbeitsplätze beginnt jetzt erst richtig. Denn bis heute sollte das Unternehmen die Forderung nach den Stellenstreichungen zurücknehmen. Geschehen ist das nicht. Und nicht einmal ein Gespräch mit der Konzernleitung in Detroit hat es gegeben. Vergangene Nacht hat der Betriebsrat eine Terminzusage bekommen. Im Januar wird er den Konzernchef treffen.
Im Jahr 2045 soll es soweit sein. Dann soll Deutschland klimaneutral sein. Sprich, entweder gibt es keine klimaschädlichen Emissionen mehr oder diese werden ausgeglichen, etwa durch Aufnahme von CO2 in Wäldern. Klimaneutral bis 2045 ist dementsprechend auch das Ziel im Saarland. Ein wichtiger Baustein dafür ist der Umbau der Energieversorgung. Dazu fördert die Landesregierung jetzt zwei neue Forschungsprojekte mit insgesamt 56 Millionen Euro. Das haben Finanzminister von Weizsäcker und Wirtschaftsminister Barke, beide SPD, heute bekannt gegeben. Unsere Landespolitik-Reporterin Denise Friemann habe ich eben gefragt, worum es dabei genau geht.
Das eine Projekt, das heißt EnfoSaar, steht kurz für Energieforschung Saarland. Das findet unter der Federführung der HTW statt und das wird jetzt mit knapp 23 Millionen Euro gefördert bis 2030. Ganz einfach erklärt geht es dabei darum, nach innovativen Ansätzen für die Stromversorgung, zum einen für die saarländische Industrie, aber auch für uns Verbraucher zu forschen, sodass das Saarland seine Stromversorgung möglichst eigenständig und auch klimafreundlich decken kann. Dann gibt es noch ein zweites Projekt, Circular Saar, das ebenfalls gefördert wird. Das ist unter der Leitung der Universität des Saarlandes, bekommt in den nächsten 5 Jahren knapp 33 Millionen Euro aus dem Transformationsfonds und dabei geht es um die Kreislaufwirtschaft.
Okay, diesen Begriff kennen wir vom Abfall, Stichwort Recycling. Mhm. Hier geht es aber darum, Energie möglichst effizient zu nutzen.
Ja, genau. Es sollen sogenannte intelligente Netze entwickelt werden, um den Stromverbrauch günstiger zu machen. Ein Beispiel wäre, dass deine Waschmaschine erkennen würde, dass der Strom um 3 Uhr nachts zum Beispiel günstiger ist als um 15 Uhr nachmittags und sich dann eben selbst einschaltet, damit du als Verbraucher nicht so viel zahlen musst.
Haben diese Pläne, was die Energiewirtschaft angeht, im Saarland eine besondere Bedeutung oder Wichtigkeit?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja eine sehr energieintensive Wirtschaft, zum Beispiel durch die Stahlindustrie und das Saarland und die saarländische Industrie natürlich auch. Die sollen ja, du hast es gerade schon angesprochen, langfristig klimaneutral werden. Laut Wirtschaftsminister Barke wird sich der Bedarf an grünem Strom im Saarland auf lange Sicht auch verdreifachen. Und deshalb braucht man jetzt eben schon Lösungen dafür, damit dieser Strom bereitsteht und auch effizient genutzt werden kann. Dadurch könne man dann auch Wettbewerbsvorteile zum Beispiel in der Industrie nutzen. Barke hat das Beispiel angesprochen, dass es flexible Schichtmodelle geben könnte, sodass dann zum Beispiel Stahl produziert wird, wenn der Strom besonders günstig ist. Und der Finanz- und Wissenschaftsminister von Weizsäcker hat auch gesagt, Ziel sei es, dass das Saarland in diesen jeweiligen Forschungsbereichen zu den Pionieren zähle, denn diese Forschungen, die könnten ja dann zum Beispiel auch für andere Bundesländer wichtig werden.
Du hast von flexiblen Schichtmodellen gesprochen oder eben davon, dass die Waschmaschine zu einer bestimmten Zeit wäscht. Da müsste man sich in dem Fall ja als Verbraucher auch beteiligen. Man kennt das ja von sich. Wenn es Mühe macht, wird es schwierig.
Mhm. Deshalb soll es ja diese intelligenten Netze geben, die das automatisch für uns erledigen. Finanz- und Wissenschaftsminister von Weizsäcker hat dazu erklärt, dass man nachhaltig wirtschaften wolle, ohne die Verbraucher dabei zu überfordern. Und deshalb spielt die digitale Komponente und auch künstliche Intelligenz da eine ganz große Rolle. Die Programme, die sollen sich quasi für uns diese Gedanken machen. Aber klar, ein bisschen drauf einlassen muss man sich natürlich schon. Man muss aber auch dazu sagen, die Projekte, die sind vor allem auf die Industrie ausgelegt, weil die natürlich viel mehr Strom verbraucht. Und es ist ja jetzt auch erstmal eine Projektförderung. Das heißt, bis da was rauskommt, was uns dann betreffen könnte, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Informationen von Denise Friemann zu den zwei neuen Energieforschungsprojekten, die das Saarland mit insgesamt knapp 56 Millionen Euro fördern will. Migration und Integration, das sind ganz sicherlich zwei große Themen im Bundestagswahlkampf. Dafür wird alleine schon die AfD sorgen, für die das die zentralen Themen sind, mit denen sie ihre Wählerinnen und Wähler zur Stimmabgabe motiviert. Wie Menschen mit und ohne Migrationshintergrund die Integration in Deutschland bewerten, das wird alle zwei Jahre für das sogenannte Integrationsbarometer abgefragt. Und heute wurde das Ergebnis der neuesten Studie vorgestellt. Oliver Neuroth.
Seit inzwischen 10 Jahren untersucht der Sachverständigenrat Migration und Integration, wie die Menschen im Land über Integration denken, inwieweit es funktioniert, Zuwanderer in die Gesellschaft einzugliedern. Das Ergebnis aller Studien: Eine Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass das Integrationsklima gut ist. So auch bei dieser Untersuchung.
Anders als die oft hitzigen medialen Debatten um Migrationssteuerung vermuten lassen,
sagt der Vorsitzende des Sachverständigenrates Hans Vorländer. Allerdings ist der positive Trend leicht getrübt. Im Vergleich zur letzten Untersuchung vor 2 Jahren blicken Menschen ohne Migrationsgeschichte skeptischer auf die Integration, darunter vor allem Männer und Ostdeutsche. Zum Beispiel wollen inzwischen weniger Eltern ihre Kinder auf Schulen schicken, auf denen besonders viele Zuwandererkinder sind. 55% können sich das vorstellen, vor 2 Jahren waren es 65%.
Eine Ursache hierfür könnte eine gestiegene Skepsis gegenüber der Integrationsfähigkeit des Bildungssystems sein.
Auch möchten inzwischen weniger Menschen ohne Migrationsgeschichte in Gegenden ziehen, in denen vergleichsweise viele Zuwandererfamilien leben. Was die Untersuchung auch zeigt: Die Befragten haben häufig Bedenken, dass Zuwanderung der Wirtschaft schaden könnte. Jeder Dritte nimmt Geflüchtete als Bedrohung für den Wohlstand wahr. Allerdings sind die Befragten nicht grundsätzlich dafür oder dagegen, Schutzsuchende in Deutschland aufzunehmen. Sie unterscheiden nach dem Grund einer Flucht, erklärt Marc Helbling, Integrationsforscher an der Uni Mannheim.
Die Befragten zeigen weiterhin eine große Bereitschaft, individuellen Schutzsuchenden Asyl zu gewähren, insbesondere bei einer Flucht vor Krieg oder politischer Verfolgung. Diese Bereitschaft reduziert sich jedoch deutlich, wenn potenzielle Schutzsuchende vor Armut fliehen und dabei eine geringe Bildung aufweisen.
Für das Bundesinnenministerium kommen die Studienergebnisse zum richtigen Zeitpunkt, sagt Staatssekretärin Juliane Seifert. Eine gute Faktengrundlage sei für eine gute Migrationspolitik unerlässlich.
Gerade weil die Wellen im öffentlichen Diskurs oft sehr schnell hochschlagen, ist es notwendig, und deswegen bin ich auch sehr dankbar über das Barometer und dass wir hier gemeinsam sitzen, dass wir nämlich mit Fakten zur Versachlichung der Diskussion beitragen.
Um Populisten quasi den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn die Umfrage ist repräsentativ. Die Forscher haben 15.000 Menschen befragt, mit und ohne Migrationsgeschichte. Die definieren die Experten übrigens so: Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn mindestens ein Elternteil nicht von Geburt an die deutsche Staatsbürgerschaft hatte.
Oliver Neuroth hat aus Berlin berichtet. Und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht ist es weitgehend bedeckt, aber auch meist trocken bei Tiefstwerten zwischen 4 und 1 Grad. Morgen, am Mittwoch, wieder meist trüb, aber trocken, Höchstwerte 1 bis 5 Grad. Am Donnerstag sind die Chancen auf Sonnenschein größer und es bleibt trocken. Nachts gibt's leichten Frost, die Höchstwerte tagsüber liegen bei 2 bis 5 Grad. Und am Freitag, da soll's dann tatsächlich regelrecht sonnig werden. Wir sind gespannt. Das war's von der SR Info Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.